Als ich am 1. Januar mit meiner Frau meinen Neujahrsspaziergang gemacht habe, sind mir ähnliche Gedanken gekommen wie dir, Rolf, vorhin. An die Jahrtausendwende 2000, 2001, auch mir ist es wieder eingefallen, wie die Computer, wo ich mal Angst hatte, dass die Computer abstürzen. Du hast den Blick gewagt, 2010, verbunden mit dem Wunsch, dass hier die Plätze voll sind. Dem schließe ich mich voll an, aber du hast etwas vergessen. Es gibt 2020 den Euro. Nein. Wir haben ja gerade die Adventszeit hinter uns und die Adventszeit ist voll von der Erwartungshaltung. Ich habe ganz im Hinterkopf so ein klein bisschen auch die Hoffnung, dass er wiederkommt. Das wäre noch schöner, wie hier alles voll. Und darauf darf man sich auch im Hintergrund freuen, neben dem, dass hier voll ist. Es ist allgemein üblich, dass man zum Jahreswechsel Bilanz zieht und auch einen Ausblick in das neue Jahr wagt. 2009 hat es so manch einem die Bilanz regelrecht verhagelt. Die Weltwirtschaft ist in ihrer schwersten Krise seit dem Krieg. Banken gehen pleite oder können nur durch sogenannte Rettungsschirme der Regierungen überleben. Viele Firmen arbeiten kurz und große Traditionsunternehmen rutschen in die Pleite. Die bedrückende wirtschaftliche Situation hat dabei fast den Blick auf die anderen Probleme verstellt, die unseren Planeten bedrohen. Der Klimawandel kann ja wohl kaum mehr wegdiskutiert werden. Und wer aufmerksam die Nachrichten verfolgt, weiß, dass es an allen Ecken und Enden der Welt brennt. Diese globalen Probleme wirken natürlich auch in unser engst persönliches Umfeld. Verlust des Arbeitsplatzes, steigende Energiekosten, ein kaum noch zu finanzierendes Gesundheitswesen, eine unsichere Altersversorgung sind Schlagworte, die mehr denn je Gesprächsthema sind und die auch in vielen Familien alltägliche Not geworden sind. Und wenn man nun den Blick nach vorne richtet, lädt 2010 auch nicht gerade zum Optimismus ein. Ich war ganz überrascht, in der Wochenendausgabe der Weinheimer Nachrichten war eine Umfrage. Man hat einige Leute gefragt, wie sie denn den Jahreswechsel verbracht haben und was sie sich vorgenommen haben für 2010. Und ich war ganz erstaunt, von den 4 oder 5 Leuten, die man da gefragt hat, waren alle wahnsinnig optimistisch. Da hat niemand von Sorgen gesprochen. Alles prima gelaufen, ich bin in einer tollen Situation, ich bin glücklich, alles prima. Da kam mir so ein leiser Verdacht auf, ob denn diese Schönwetterreden unserer Politiker, die ja alles ein bisschen bagatellisieren, ob das vielleicht langsam bei manchen Leuten im Herzen Raum greift. Ich meine, wenn man mit offenen Augen in unsere Zeit schaut, was wir an Schulden haben, das ist unglaublich. Dieser Tage hat jemand im Fernsehen gesagt, um die Schulden, die wir Deutsche haben, also die Bundesrepublik, wenn wir die zurückzahlen müssen, das ist Wahnsinn. Die haben gesagt, wenn man einen Stapel machen würde mit 50 D-Mark-Scheinen und wollte diese Schulden, die Deutschland hat, auf einen Stapel setzen, dieser Stapel wäre 50 Kilometer hoch. Könnt ihr euch das vorstellen? 50 Kilometer und alle sagen, alles läuft prima, alles toll. Ich kann das nicht nachvollziehen. Wer in einer solchen Situation nicht verzweifeln will, der muss ein stabiles Lebensfundament haben und aus einer Kraftquelle schöpfen können, die nicht bei der ersten Dürre versiegt. Wer Freunde hat oder Menschen, die zuhören können und gegebenenfalls mit Rat und Tat zur Seite stehen, ist da gut dran. Eine für mich immer verfügbare Kraftquelle ist mein Glaube an Jesus Christus. Mit ihm kann ich, so wie die Schrift sagt, die Welt überwinden. Leider ist mir das nicht immer bewusst. Und ich kann diese Kraftquelle trotz ihrer immeren Verfügbarkeit nicht immer nutzen. Und da finde ich es gut, dass es ausgewählte Bibelverse gibt, die mir Trost und Zuspruch geben können, so quasi das rechte Wort zur rechten Zeit. Eine Sammlung von ausgewählten Versen für jeden Tag des Jahres ist im Losungsbuch der Brüdergemeinde zu finden. Du hast heute Morgen ja auch schon daraus zitiert. Es gibt Verse für jeden Tag, für die Woche, für den Monat und sogar einen Vers, der über dem gesamten Jahr steht. Und da wir am Anfang eines neuen Jahres stehen, will ich die Gelegenheit nehmen und diesen Vers betrachten. Zunächst aber einige allgemeine Bemerkungen zu den Losungen. Die Tageslosungen, die Wochen- und die Monatsverse, die erscheinen einmal im Jahr in einem Buch. Und dieses Buch wird von der Brüdergemeinde herausgegeben. Für jeden Tag wird ein Vers aus dem Alten Testament ausgelost, wird wirklich ausgelost, und dann in einem Gremium ein dazu passender Vers aus dem Neuen Testament ausgewählt. Vervollständigt durch einen Lehrtext und ein Lied werden diese dann abgedruckt. Das Wort Losung ist in diesem Zusammenhang in einer doppelten Bedeutung zu sehen. Einmal als eine Textstelle, die durch ein Los ausgewählt wird, und zum anderen in der Bedeutung als Losung oder Schlagwort oder Motto. Dieses Losungsbuch gibt es schon seit 1731, hat also eine ganz lange Tradition und erscheint mittlerweile in 50 Ländern und in den entsprechenden Sprachen. Eine wesentlich kürzere Tradition hat die Jahreslosung, die uns heute beschäftigen wird. Die Jahreslosung erschien erstmals 1930 und ist damals ausgewählt worden von Otto Riedmüller, der ja in christlichen Kreisen kein Unbekannter ist, 1930 in einer relativ schwierigen Zeit. Und die Jahreslosung wird herausgegeben von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. In dieser Arbeitsgemeinschaft sind 24 Dachverbände, darunter seit 1969 auch die katholische Kirche, zusammengefasst. Jeder Dachverband reicht aus den aktuellen Bibelleseplänen, die es für jedes Jahr gibt, zwei Verse ein. Und diese zwei Verse oder insgesamt 48 Verse werden in Arbeitsgruppen diskutiert und anschließend wird dann in einem Plenum über zwei favorisierte Vorschläge abgestimmt. Und für die Auswahl des jeweiligen Verses ist die absolute Mehrheit der Stimmen erforderlich. Also ein ganz schön aufwendiger Prozess, um zu einer Losung, zu einem Vers für ein Jahr zu kommen. Und die sind auch schon für mehrere Jahre im Vorwege festgelegt. Es gibt schon eine Jahreslosung für 2011, kann man im Internet alles nachrecherchieren. Man kann natürlich über das Für und Wider solcher Jahresverse diskutieren. Wie mit anderen Dingen auch, macht ein solcher Vers natürlich erst dann Sinn, wenn er nicht nur einmal kurz betrachtet und dann vielleicht als Spruchkärtchen zu vielen anderen gelegt wird, sondern er muss verinnerlicht und gelebt werden. Weiß jemand noch die Jahreslosung von 2009? Super toll, klasse. Gut. Ja, also mir geht es auch so. Ich bin ganz ehrlich, da gibt es so schöne Kärtchen. Ich habe da auch eins, das ist die Jahreslosung 2009. Hat mir gut gefallen, weil der war grafisch wirklich schön gemacht. Ich habe das damals auch mit den Kiddies im Kindergottesdienst mal durchgenommen. Aber ist es nicht so, dass man diesen Vers vielleicht einige Tage präsent hat, vielleicht auch einige Wochen, und dann legt man ihn weg? Du steht es nicht, die hat er viel bedeutet, ne? Also ich fand, es war wirklich ein toller Vers. Und ich meine, der für dieses Jahr, der ist genauso toll. Und den kann man sich auch wirklich als Motto nehmen, als Wahlspruch, den man über ein Jahr schreiben kann und der einem Trost und Hilfe geben kann. Wenn aus dem Schlagwort ein Motto eine Parole wird, die wir wirklich gegenwärtig haben, dann ist der Sinn eines solchen Verses erreicht. Dazu ist es natürlich wichtig, den Vers zu kennen, so wie ein Soldat seine Parole, seine Losung, so heißt es nämlich auch noch, kennen muss. Wenn ein Soldat auf der Wache steht, dann ist die Parole etwas Überlebenswichtiges. Wenn der Feind kommt und man kennt die Parole nicht, dann ist wirklich das Leben in Gefahr. Warum sage ich das alles? Ich will uns verdeutlichen, dass diese Jahreslosung kein willkürlich ausgewählter Vers ist, sondern mit viel Bedacht und auch mit viel Gebet als Hilfestellung ausgewählt wurde. Und ich meine, der ausgewählte Vers trifft sehr gut in unsere Weltsituation und kann helfen, den Blick wieder auf das Wesentliche zu lenken. Ja, da steht es hier. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Kurzer Vers, ich denke, den kann man sich auch relativ... Oh, danke. 2010. Ich habe im Internet ein schönes Bild gefunden, was diese Jahreslosung ein bisschen darstellt. In der Mitte, das soll ein Herz darstellen, da wo die Taube drauf sitzt. Und um dieses Herz herum ist so eine ganze Reihe von Situationen, die uns begegnen können. Da ist oben, sind Kanonen, die feuern. Da ist ein Meer, ein stilles Meer. Da sind dunkle Häuser. Da ist eine Person, die man eigentlich gar nicht zuordnen kann. Das Jahr, das vor uns liegt, ist ungewiss. Eigentlich liebe ich solche Sätze gar nicht, wo ein Ausrufezeichen steht. Denn ein Satz mit Ausrufezeichen, der will irgendwas von mir. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich möchte euch Mut machen, euch diesem Ausrufezeichen zu stellen. Denn dann kann es viel bringen. Es sind drei Aussagen in diesem Vers, die wir näher betrachten sollten. Zunächst aber ein Blick auf den Kontext. Diesen Satz hat ja Jesus gesprochen und er hat ihn gesprochen zu seinen Jüngern im Rahmen seiner Abschiedsreden. Unmittelbar vor diesem Vers hat er den Petrus damit konfrontiert, dass er ihn dreimal verleugnen wird. Muss man einfach sich mal vor Augen halten, in welche Situation dieser Vers gesprochen wurde. Die Abschiedsreden Jesu sind zurüstende Gespräche, mit denen er seine Jünger auf die bevorstehenden Ereignisse und die kommende Zeit ohne ihn zurüsten will. Die Stimmung der Jünger in dieser Situation ist gedrückt und wenig hoffnungsvoll aufgrund dessen, was sie gehört haben. Nach gemeinsamen 3 Jahren mit Jesus liegen jetzt schwere Zeiten vor ihnen. Wo ich hingehe, kannst du mir nicht folgen, sagt Jesus zu Petrus und eröffnet ihm die dreifache Verleugnung. Was geht wohl den Jüngern in dieser Situation durch den Kopf? Wo soll das hinführen, wenn sogar der draufgängerische Petrus von Jesus abfallen wird? Und überhaupt, haben wir deshalb alles zurückgelassen und 3 Jahre unseres Lebens drangegeben, damit jetzt alles zu Ende geht? Das Reich Gottes, eine Illusion? Jesus, der doch so gute Ideen hatte, der doch so viele mitreißen konnte, wird verschwinden und sie alleine zurücklassen. Euer Herz erschrecke nicht. Es geht dabei nicht um ein ungutes Gefühl oder um eine vage Zukunftsangst. Wenn das Herz erschrickt, ist man in seinem Innersten erschüttert. Und so ist eigentlich auch die wörtliche Übersetzung vom griechischen Text her. Dort steht, euer Herz werde nicht erschüttert. Das ist ein Gefühl, wie wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Nicht nur Unsicherheit in Bezug auf das, was kommt, sondern eine wahrhaft existenzielle Angst, ja fast schon Panik. Jesus will nicht, dass seine Jünger in eine solche Situation geraten. Er will nicht, dass ihre Welt zusammenbricht und alles, was sie in den Jahren mit ihm und von ihm erfahren haben, weg ist. Er weiß genau, was auf sie zukommen wird, und er will, dass sie dennoch durchhalten und ihren von ihm zugedachten Weg gehen. Euer Herz erschrecke nicht. Wie sieht es bei dir aus? Hast du Angst vor der Zukunft und was sie dir bringen mag? Haben dir die Nachrichten der letzten Monate zugesetzt und dein Vertrauen erschüttert? Euer Herz erschrecke nicht. Dieser Satz Jesu gilt auch uns heute am Beginn eines neuen Jahres mit ungewissen Perspektiven. Eins sollte uns dabei klar sein. So wie Jesus seine Jünger auf die vor ihnen liegenden Ereignisse vorbereitete, indem er sie ihnen offenbarte, sollte auch uns nicht unklar sein, worauf die Welt zusteuert. Jesus hat nicht vage mit seinen Jüngern geredet, er hat ihnen eigentlich ganz klar gesagt, das und das und das und das wird passieren. Und auch unsere Situation heute ist so, dass wer die Bibel liest, wer in Kontakt mit Jesus ist, der weiß, worauf unsere Welt zusteuert. Es wird keinen Frieden auf Erden geben aus der Kraft der Menschen heraus, mögen auch noch so viele Friedensnobelpreise vergeben werden. Unsere Hoffnung als Christen ist nicht die, dass sich die Welt bessert oder zum Positiven ändert. Unsere Hoffnung ist die, dass sie erlöst wird. Euer Herz erschrecke nicht. Obwohl die Situation bedrohlich ist und uns auch einiges abverlangen kann, Jesus gibt keine Schönwetterparole aus. Vor dem realen Hintergrund der Geschehnisse will er Mut machen und zeigt den Weg, wie das geht. Glaubt an Gott. Was hier auf den ersten Blick als leere Worthülse erscheint, ist in Wahrheit ein tragfähiges und vertrauenswürdiges Fundament. Der Glaube an Gott ist mehr als das vage Zugeständnis einer höheren Instanz. Die Jünger wussten genau, was Jesus damit meinte. Für sie als Israeliten ist der Glaube an den einen wahren Gott Lebensgrundlage und ausgefüllt mit vielen Erfahrungen und Begegnungen. Glaube ist keine Frage von Theologie, sondern das feste und unerschütterliche Vertrauen in Gott und seine Verheißung. Das Weitergeben des mit Gott Erlebten und das Festhalten an der einzigartigen Beziehung zwischen Israel und Gott ist ein wesentliches Merkmal des religiösen Selbstverständnisses des jüdischen Volkes. Der unerschütterliche Glauben an Gott hat Israel durch die Zeiten getragen. Darauf dürfen die Jünger bauen und hoffen. Auch für uns heute ist der Glaube ein Schlüssel zum Durchhalten. Und dieser Glaube beginnt da erst richtig, wo aller Grund vorhanden scheint, ihn aufzugeben. Dieser Glaube ist mehr als eine fromme Spruchkarte. Paulus beschreibt in der geistlichen Waffenrüstung den Glauben als den Schild, mit dem feurige Pfeile Satans ausgelöscht werden können. Wer eine Waffe erfolgreich nutzen will, muss sie beherrschen und im Umgang mit ihr geübt sein. Kannst du deinen Glauben in dieser Weise einsetzen? Ich möchte euch dazu ermutigen, euren Glauben zu leben und Erfahrungen mit ihm zu sammeln. Ich habe dieser Tage einen Satz gelesen, der hat mich sehr beeindruckt. Nicht in einem frommen Buch, aber ich denke, dieser Satz, der beinhaltet viel Wahres. Wo der Glaube endet, da beginnt die Furcht. Was glaubt ihr, wenn wir keinen Glauben mehr hätten? Wo der Glaube endet, da beginnt die Furcht. In der dritten Aussage unseres Verses schiebt Jesus noch einmal nach und glaubt an mich. Der Glaube an Gott ist nicht vom Glauben an Jesus zu trennen. Die Jünger haben 3 Jahre lang seine Worte gehört, seine Taten und Wunder miterlebt. Nicht zuletzt seinen Sieg über den Tod am Grab des Lazarus. Und immer hat sich Jesus dabei auf seinen Vater im Himmel berufen. Jetzt, wo es in den völligen Zusammenbruch seines Lebens und seiner Sache hineinzugehen scheint, gilt es darauf zu vertrauen, dass Jesu Werk auch in der Zukunft Bestand haben wird. Dieses Glaubt an mich ist die wahre Herausforderung für die Jünger. Aus dem mit Jesus Erlebten die Schritte in eine ungewisse Zukunft zu wagen. Auch wenn Jesus sichtbar nicht bei ihnen ist. Es ist wie das Umsetzen von der Theorie in die Praxis. Es ist wie erste Schritte auf einem unbekannten Boden oder die ersten Schwimmzüge ohne einen Schwimmring. Mit jedem Schritt, den man geht, wächst die Sicherheit und das Vertrauen. Für die Jünger hat sich das Wagnis gelohnt. Nicht in materiellen Dingen oder in einem sorglosen Leben. Sie konnten in der Kraft des Glaubens und bevollmächtigt durch den Heiligen Geist die ihnen von Jesus gestellte Aufgabe erfüllen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. So wie damals den Jüngern will uns Jesus auch heute Mut machen für die Reise mit ihm. Der Schlüssel zum Ziel ist der Glaube an ihn und den Vater, der sich in vielen Situationen bewährt hat. Unser Text oder der Kontext, in dem dieser Vers steht, geht weiter. Jesus sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Das ist gleich der unmittelbar nächste Vers. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch diese Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Mit Jesus haben wir eine gute Zukunft. Er hat den Platz für uns schon zubereitet. Und das sind doch gute Aussichten, oder? Amen.